Wir möchten heute Morgen noch ein Wort lesen aus dem Propheten Jona. Ich hoffe, dass es uns nicht zu viel wird in diesem Propheten, aber ich glaube, ich werde noch einmal dann sprechen. Und wir lesen dann Kapitel 3, Jona 3. Und das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona ging zuerst 1 Tagereise weit in die Stadt hinein, predigte. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an, beide, groß und klein. Als das vor den König von Ninive kam, stand er von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ in Ninive folgenden Befehl des Königs und seiner Minister ausrufen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochse noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie weder weiden noch Wasser trinken lassen. Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit ganzer Kraft zu Gott rufen. Und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalten seiner Hände. Wer weiß, es könnte Gott gereuen und er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, so dass wir nicht umkommen. Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, und er tat es nicht. Wir haben letztes Mal betrachtet und gesehen, wie Jona, als er das Schiff auf eine besondere Weise verlassen musste, wie er dann, wie Gott einen Fisch gesendet hatte zu seiner Rettung. Es ist etwas Schlimmes, von Menschen in das tobende Meer hinausgeworfen werden, in einer, ja, sage ich so, Sicherheit, dass es eigentlich sein Untergang und der Tod bedeutet, wie Jona untergegangen ist, und als er gebetet hatte, im Bauche dieses Schiffes, und wie er erwähnte, das Meeresgras umgab ihn, wie er sinkte bis zu den Gründen der Berge, da kann man sich vorstellen, was da geschehen ist. Aber der Herr wollte ihn noch retten. Und der Herr hat ihn auch gerettet. Und Jona kam in eine besondere Lage jetzt in diesem Leibe dieses Fisches. Er war allein mit Gott. Jetzt in dieser Lage störte ihn kein Mensch. In dieser Lage kann er niemand beschuldigen. In dieser Lage ist er, wo er allein mit Gott reden kann. Und nur bleibt ihm übrig ein Gebet zu Gott. Und das Einzigste ist das gewesen, was ihm noch übrig geblieben ist. Aber wenn wir zurückgehen auf den Vers, Kapitel 3, auf den Vers 5, dann merken wir eigentlich, dass ihn nicht so sehr beschäftigt, was mit ihm geschehen ist, dass er jetzt in das Meer geworfen worden ist und sogar, wie er gespürt hat, dass ein Fisch ihn hinunterschluckt. Das war nicht das Größte. Aber was ihn eigentlich mehr beschäftigt, im Vers 5, sagt er so dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Und wir merken, was ihn beschäftigt hatte, nicht jetzt sein vielleicht leiblichen Tod, oder das, was er durchmachen musste, aber seine Seele. Und was ihm Angst bereitete, jetzt, er betet zu Gott, ich fürchtete, dass ich vor deinen Augen verstoßen werde. Das war ihm das Größte, was mit ihm passieren könnte. Und Jona wollte auf keinen Fall von Gott verstoßen werden. Auf keinen Fall wollte er verloren gehen. Er hat gewusst, dass er ungehorsam gewesen ist. Und das, was mit ihm widerfahren ist, das war Gottes Gericht. Dass Gott zu ihm so jetzt geredet hatte, auf diese Weise. Und er wollte nicht verstoßen werden auf alle Ewigkeit, ohne Erbarmung, ohne jegliche Zuneigung. Und sein Dienst als Prophet bis hierher wäre umsonst gewesen. Wir kommen noch drauf, er hat auch früher schon das Wort des Herrn gesprochen. Und das wäre eigentlich alles verloren gegangen. Und Jonas sagt, das ist ihm jetzt schlimm, es tut ihm an der Seele leid, dass er von Gott verstoßen würde. Das wollte er nicht haben, das wollte er nicht tun. Und wisst ihr, Geschwister, es ist ein Bild doch, dass viele Menschen, sie glauben an Gott, aber sie gehen irgendwie manchmal so schiefere Wege. Aber in dem Moment wollen sie doch nicht verstoßen werden. Nicht verstoßen werden nicht verloren zu gehen. Und das befürchtete Gott, es tut ihm von Herzen leid, eigentlich, dass wenn ihm das passieren würde. Aber was noch, das Zweite, was ihm leid tat, heißt es so, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Jetzt, als er in solch eine Lage versetzt worden ist, wo eigentlich kein Ausweg ist, kein Entkommen, kein Herauskommen, nur der Tod, ja, der langsame Tod vielleicht, wie auch immer. Und jetzt in dieser Lage denkt er, ich werde nie mehr deinen heiligen Tempel sehen. Ich werde nie mehr die Möglichkeit haben, die Versammlungen der Heiligen zu besuchen. Ich werde nie mehr die Möglichkeit haben, das Wort Gottes zu hören oder zu betrachten. Das war alles jetzt für ihn Vergangenheit. Was vor ihm stand, eine Ungewissheit, eine Nacht, eine Dunkelheit. Und Geschwister, jetzt wurde das ihm klar. Jetzt in dieser Lage. Und zu mir hat es so gesprochen, dieses Wort, der Herr schenke uns Gnade, Geschwister, dass wir nicht in den Zeiten an das erinnern uns würden, wenn wir nichts mehr können. Wisst ihr, heute haben wir alle die Möglichkeit kommen auf den Gottesdienst. Wir haben die Möglichkeit, die Gebetsstunde zu besuchen. Es ist uns eigentlich gegeben. Es ist uns die Möglichkeit geschenkt. Wir sind frei. Aber Geschwister, wir können in eine Lage kommen, wo das nicht mehr sein wird. Wo das unmöglich sein wird. Wenn wir dann mit Freude uns erinnern würden, dass sie sagen, ja Herr, aber weißt du, ich bin dir dankbar, bis so lang konnte ich das tun. Was wird eigentlich sein, wenn ich dann in diesem Moment erkennen würde, ja, aber ich habe so oft gefehlt zum Beispiel, so oft habe ich etwas versäumt und ist nichts mehr zu ändern. Als der Bruder vorhin erwähnt hatte von den Geschwistern Bauern, wir wünschen und hoffen, dass sie auch noch kommen könnten. Aber Geschwister, es ist das eigentlich das Leben. Alle werden wir irgendwann zu einem Zeitpunkt kommen, wo das nicht mehr gehen würde. Ja? Man wünscht es. Aber merken wir, diese Sehnsucht, wie die Geschwister haben, diese Sehnsucht, hier zu sein, es deutet auf das, dass sie gerne hier waren, dass sie eigentlich mit Freude gekommen sind. Und wenn sie einmal nicht da sein könnte, das tat ihnen leid von Herzen. Geschwister, da müssen wir lernen. Und so ist Jona, jetzt hat Gott ihn geführt in eine Lage, wo er zurückblicken konnte auf sein eigenes Leben. Nicht auf das Nachbarleben, nicht auf meinen Mitbruder, Mitschwester neben meinem Stuhl im Gemeindehaus, nicht. Er war allein mit Gott. Er konnte jetzt nichts anderes ausrichten, wie nur auf sich schauen und sich nachgehen. Nun, wir haben gelesen, Gott sendet Jona zum zweiten Mal. Das erste Mal hat es nicht geklappt. ist Jona, es heißt, er floh vor dem Herrn, er floh vor Gott. Und jetzt sendet Gott Jona und sagt zu ihm, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Wie interessant, hat mich so auch beschäftigt. Gott hat ihm jetzt kein einziger Vorwurf vorgeworfen. Er wurde wieder aus dem Leib des Fisches befreit. Und Gott sagt zu ihm so, jetzt geh, Jona, und du sagst den Leuten das, was ich dir sage. Interessant, ja? Er sagt, du sagst ihnen die Predigt, die ich dir sage. Und nicht das, was ich vielleicht, du vielleicht denkst, oder weil es ist die Gefahr, dass Jona kommt in die Stadt, er schaut die Menschen an und dann kommen vielleicht andere Gedanken. Aber Gott sagt, du musst sagen das, was ich dir sage. Und Geschwister, das ist eigentlich in einer Botschaft das Allerwichtigste, dass ein Mensch nicht das sagt, was er von sich jetzt denkt oder sich Gedanken gemacht hat und so seine Überlegungen, weil das merkt man dann. Das fällt dann auf, dass es eigentlich nur theoretische Gedanken sind. Aber Geschwister, dass das gesagt wird, nur was der Herr sagt. Das ist ganz wichtig. Nur dann kann es wirken, nur dann kann es Frucht bringen. Nur deswegen eigentlich, nur deswegen haben die Menschen auch eine Änderung erfahren, lesen wir später, dass, weil Jona ihnen gesagt hatte, das, was der Herr gesagt hatte. Eine Botschaft kann, ich sage so, sehr lieb sein, sie kann sehr schön sein, ja, auch von Gott gegeben. Aber eine Botschaft kann auch tief und streng sein, auch von Gott gegeben. Aber Geschwister, die Frucht wirkt sie immer die gleiche. Die Frucht bringt sie immer die gleiche, dass wir dann näher kommen, dass wir ein tieferes geistliches Leben besser führen können, dass wir Kraft haben können, dass wir ein Leben mit Gott führen können. Das ist immer die Frucht. Das ist das Ergebnis, eine Botschaft, die von Gott gegeben ist, ein Wort Gottes. Oft sagt man das Wort Gottes, aber Geschwister, das Wort Gottes ist nicht immer das Wort Gottes. Es kommt darauf an, woher es kommt und wie es gesprochen wird. Und wir lesen eigentlich, dass Jona musste gehen in die Stadt. Ich hab mich ein bisschen interessiert, über die Stadt auch gesucht, klein wenig. Und auch über Jona, weil wir haben gelesen, eigentlich war das bis jetzt ein ungehorsamer Prophet. Ja? Er wollte das eigentlich nicht tun, was der Herr ihm gesagt hatte. Er wollte nicht gleich gehen. Er war ungehorsam. Das ist Tatsache. Ja? Und woher kommt Jona? Und zuerst über die Stadt. Die Stadt Ninive, es ist eine uralte Stadt. Und vielleicht lesen wir das in 1. Mose 10. Das ist dann, bleibt uns besser haften. 1. Mose 10 wird es erwähnt, als nach der Sintflut war der Urenkel des Noahs, er hieß Nimrod, welcher das Haus, die Stadt gebaut hatte. Also Noah hat drei Söhne und einer von ihm hieß Ham. Und dieser Ham hatte, ich lese vom Vers 6, die Söhne Hams, Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Die Söhne von Kusch, Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Und Kusch zeugte den Nimrod. Jetzt er ist allein besonders aufgeführt. Der fing an, ein Mächtiger auf Erden zu sein. Es sagt aus, wahrscheinlich waren sie ziemlich so vielleicht gleich. Ja. Aber er hat sich hervorgehoben. Und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und jetzt habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, Vers 11. Ja, von diesem Land kam er nach Assur und baute Nineveh, Rehoboth, Ir und Kelasch. er baute Ninive. Also der Urenkel von Noah, so alt war die Stadt Ninive, und baute der Urenkel von Noah, so alt. Aber diese Stadt eigentlich war später die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und das Assyrische Reich war damals in dem heutigen Irak. Und wenn man genau nachschaut, ich auf die Karte geschaut, auch wie weit Jona gehen musste, es wird gesagt, circa 800 Kilometer. Geschwister, Gott sagte zu ihm, geh in die große Stadt Ninive. Er sagte ihm nicht, weißt du, Jona, wie wirst du dahin kommen? Aber Gott sandte ihn. Und wir lesen das auch von Jona in 2. Könige 14, dass wir dann wissen auch, woher Jona kam und wo er wohnte. Dann können wir auch die Strecke besser vielleicht abschätzen. Ihr könnt zu Hause doch auch nachschauen. Vielleicht habe ich mich auf ein paar Kilometer auch verrechnet. Aber es 2. Könige 14 lese ich uns, ich will das nicht alles nicht lesen, im Vers 25, es geht um den König Amazia, wie er dann erobert hatte, wieder zurück die Gebiete von Israel. Aber er, Amazia, brachte das Gebiet Israel wieder zurück von Hamat an bis an das Meerebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gathhepher war. Und wenn wir schauen jetzt, wo Gathhepher, es ist nicht weit von Samarien gewesen, und schauen, wo Ninive gewesen ist, dann merken wir, dass Jona eigentlich einen schweren, langen Weg vor sich hatte, dahin zu gehen. Und doch sandte ihn Gott, doch lass ihn Gott die weite Strecke gehen. Aber Geschwister, war nicht das Volk Gottes, das Volk Israel. War nicht damals dieses, das Judavolk, es war schon getrennt, Juda und Israel, ja. Aber war nicht da die Aufgabe, zum Volk sprechen, dem Volk diese Botschaft zu bringen, war nicht da etwas. Aber mir war das so besonders wichtig, dass Gott sandte nach Ninive, so eine weite Strecke, irgendwo weit weg, in das Heidenland, in das assyrische Land, in die Hauptstadt, wo groß, es heißt, eine große Stadt vor Gott. Und Gott ließ dorthin zu gehen. Aber wisst ihr warum, Geschwister? Weil Gott sehr gerecht ist. Der Bruder hat vorher erwähnt, hat mir gefallen, aus dem Lied geht hervor, welches wir auch gesungen haben, dass Gott gerecht ist und Gott nicht Unrecht tut, überhaupt nie Unrecht tut einem Menschen. Obwohl Menschen das sagen, aus ihrer Sicht tut Gott immer Fehler, macht er immer Fehler, macht immer falsch. Aber Gott tut nie Unrecht und nie was Falsches. Aber Gott schaute auf diese Stadt. Es waren viele Städte damals ringsherum. Aber Gott schaute auf diese große Stadt. Und wisst ihr, diese Stadt war ja nach dem Urteil Gottes so reif zum Gericht. Sie war reif zum Untergehen. Gott hat ja gesandt, Jona, und sagte, wenn ihr nicht Buße tut, geht die Stadt unter mit euch, samt euch. Das heißt, die war reif. Die Menschen waren so verkehrt und böse und schlecht, sagt der König dann auch später, nur zum Untergang, nur zum Gericht. Und doch sagt Gott, ich glaube, er sagt so, diese Menschen haben noch nie von mir was gehört. Es musste doch ein Grund gewesen sein, warum Gott Jona nach Ninive gesandt hat. Nicht nach Samarien, wo genauso gottlos gewesen ist. Nicht nach Jerusalem, wo schon lange schon nicht das gewesen ist, was sein sollte. Nach Ninive. Weil scheinbar haben die Menschen nie was von Gott gehört. Und bevor Gott ein Gericht mit einem Mensch eingeht, will er ihm noch einmal etwas sagen. Er sagt zu uns, er sagt, geh zu der Stadt und predige ihnen die Predigt, was ich sage. Und das heißt, und Jona ging weiter in die Stadt. Irgendwann kam er dorthin an. Und das heißt, er ging eine Tagereise fort. Das heißt, er ging und predigte ihnen einen Tag lang. Und ging immer tiefer in die Stadt hinein. wie viele Kilometer interessiert nicht. Aber er ging immer tiefer, tiefer rein in die Stadt und hat immer gesagt, die Stadt wird untergehen, wenn ihr sich nicht umkehrt. Aber Geschwister, einfach einem Mensch zu sagen, wenn du dich nicht änderst, in 40 Tagen bist du tot, bringt ja gar nichts. Eigentlich bringt es selten etwas. Selten bringt es etwas. Aber einem Menschen muss doch gesagt werden, warum? Einem Menschen muss doch aufs Herz gelegt werden, warum will Gott mit ihm so umgehen? Warum lässt Gott so eine Strafe, so ein Gericht auf mich kommen? Das muss ja gesagt werden. Es ist doch wichtig, dass ein Mensch, wenn er das Wort oder die Predigt hört, die Gott gegeben hatte, dass der Mensch erkennt, wie stehe ich heute vor Gott. Nicht wie ich gewesen bin, wie stehe ich jetzt, mein jetziger Zustand vor Gott. Ist ja so, dass der Herr mich in 40 Tagen wegnehmen will, dass er mir nur 40 Tage geben will in der Hoffnung, dass ich noch gerettet werde, nicht untergehe. Oder ist das nicht so? Und so, glaube ich, hat Gott gesagt, ich will den Menschen noch einmal die Möglichkeit schenken. Noch sollen sie hören, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass es einen Himmel gibt, dass es ein Verderben gibt. Das müssen sie wissen. Und an dem, dass Gott das zweite Mal tut, dass Gott nicht das fahren lassen hat, dass Gott diesen Menschen nicht dahin gegeben, Geschwister, können wir doch sehen, wie für Gott jede einzelne Seele auf dieser Erde wichtig ist. Ob sie jetzt in unserem Raum, ob sie jetzt auf der Straße, in der Stadt oder viele tausend Kilometer weit weg, Geschwister, Gott bemüht sich um jede Seele. Gott will, dass jede Seele gerettet wird. Gott will nicht, dass die Menschen untergehen. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Dass Gott will ja nicht, dass jemand verloren geht, sagt uns das Wort Gottes. Und so muss Jona gehen in die Stadt und die Menschen eigentlich überzeugen von ihrem Zustand. Damit der Mensch erkennt seinen Zustand, muss er ja wissen, was eine Sünde ist. Ein Mensch, der nie von Gott gehört hatte, nie eine Möglichkeit hatte, etwas zu hören, wird manches nicht als Sünde sehen, weil er lebt in so einer Gesellschaft, wie wir heute leben, ja? In einer Gesellschaft, wo die tiefste Sünde normal ist, ja? So weit sind wir gekommen, die Menschen. So weit kommt der Mensch, entwickelt es selbst. Und nicht jeder kann wissen, was Sünde ist. Oder werden sie vielleicht ein Unrecht nicht als Sünde deklarieren und so weiter. Und deswegen, die Arbeit Jonas war nicht nur einfach zu reden, ihr geht unter. Aber den Menschen überzeugen, wenn sie so bleiben, dann wird Gott sie richten. Dann wird Gott sie eigentlich untergehen lassen. Und es muss gesagt werden, dass es nicht nur einen schönen Himmel gibt, dass es nicht nur eine Herrlichkeit gibt, dass es zwei Seiten gibt, dass einmal ist das Schöne und Herrliche, wo eigentlich bereit ist. Das Wundersame ist das, dass eigentlich gerade dieses ist bereit jedem Menschen. Und das wollen die Menschen nicht. Das wollen sie nicht, weil sie nicht glauben an das. Und das andere ist eigentlich, das Wort Gottes sagt uns, wo der Wurm nicht stirbt, und das Feuer nicht erlischt. Es ist so ein Vergleich, ja, wie kann man sagen, es ein Wurm nicht stirbt. Es ist gleich wenig verglichen, wie ein Wurm einen Baum nagt. Er nagt und nagt und nagt und nagt, bis der Baum eigentlich gestorben ist, bis der Baum nichts mehr ist. Aber es ist ein Ende trotzdem vorauszusehen. Und wenn es noch 20 Jahre gehen, es ist vorauszusehen ein Ende. Aber Geschwister, Jesus, das Wort sagt uns, dieser Wurm wird nie sterben. Jona musste ihn sagen, Leute, wenn ihr sich nicht umkehrt, wenn ihr nicht eure böse Dinge lässt, wenn ihr sich nicht zu Gott wendet und euer erkennt, dass ihr wirklich Sünder seid, das ist ja das Wichtigste, dann wird dieser Wurm nie sterben. Es ist ein Ort, wo man nur verklagt einander, eine Finsternis, wo kein Licht. Stellen wir uns vor, Geschwister, dass in, man, wir kommen in eine Lage, wo nie mehr zu ändern ist. Aber diese Lage ist für uns als Menschen nicht zu ertragen. Ja? Wir haben Mühe, es schmerzt und es tut uns weh. Wir können das kaum ertragen. Wir können das nicht ändern. Aber das ist die Lage, Geschwister. Das ist der Ort, der andere Ort, eigentlich, der auch für die Menschen bereitet ist. Ja? Und das musste eigentlich Jona ihnen alles sagen. Das mussten die eigentlich hören. Ich glaube, es war keine leichte Aufgabe. Keine leichte Aufgabe. Und man kann Jona einerseits verstehen, warum er das erste Mal nicht gegangen ist. Er kommt in eine gottlose Stadt. Und er muss ihnen sagen, er muss eigentlich sie verurteilen, er muss ihnen das Gericht predigen. Und, aber Jona tut es und spricht zu ihnen. Und es heißt so, als Jona ging zuerst eine Tagereise in die Stadt hinein, predigte, es sind noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute der Stadt Nineveh an Gott. Geschwister, es hat mich so ergriffen zu Hause. Jona geht in eine Stadt, wo gottlos ist. Menschen, die leben ohne Gott, die haben ganz andere Vorstellungen von einem Leben. Und er kommt und erklärt ihnen und predigt ihnen einen Tag. Und es heißt, da glaubten die Menschen aus Nineveh an Gott. Das Erste, was passiert ist, sie glaubten an Gott, Geschwister. Ich dachte, warum ist es heute nicht so? Warum ist es wenigstens nicht ähnlich? Und warum wollen die Menschen nicht glauben? Aber es heißt, da Menschen, die glaubten, sie wurden gläubig. Wisst ihr, es hat sie so ergriffen. Ihre Herzen wurden eigentlich so aufgetan, dass sie haben geglaubt, dass es einen Gott gibt. Das, was sie bis jetzt gar nicht gedacht hatten, vielleicht hat einer oder andere etwas gewusst und gehört und wollte nicht, aber jetzt glaubt er an Gott. Aber ihnen musste wohl eine Frist gesetzt werden. Und diese Frist, sie hat mich die ganzen Tage beschäftigt, Geschwister. Die ganzen Tage hat mich diese Frist beschäftigt. 40 Tage hat Gott ihnen eine Frist gegeben. Was würden heute die Menschen sagen und tun, wenn sie hören würden, noch 40 Tage? Wie würden sie reagieren? Oder was würde mancher Mensch anfangen, wenn er das hört? Ich glaube, die wenigsten werden diese Tage ausnutzen, zum in Freude und noch die Tage ausnutzen, damit es man sagt, so das Leben noch irgendwie zu leben, zu genießen. Ich glaube, das wäre der wenigste. Obwohl viele Menschen sprechen sie so aus. Wenn sie wüssten, dann würde ich jetzt leben, habe ich auf der Arbeit oft gehört schon. Wenn ich weiß, so lange noch. Einer Arbeitskollege hat gesagt, ja, wir müssen sowieso gehen. Dann heißt es nur feiern, jeden Tag ein Feier. Aber er ist nicht in diese Lage gekommen, dass er weiß, dass es sind nur noch 40 Tage. Ich glaube, Geschwister, dass jeder größte Spötter heute wird Angst bekommen. Jeder Gottesleugner wird Angst bekommen, wenn er weiß, dass es noch 40 Tage sind. Die größte Angst und Sorge, wir haben Menschengeschwister, die Hebräerbriefschreiber sagt so, ich will das uns lesen, dass es nicht heißt, dass es von mir aus ist. Hebräerbriefschreiber in Kapitel 6 sagt er so, Menschen, die einst Gott gedient haben, er sagt so im Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zu einer Umkehr bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen. Ach Geschwister, welches, Gericht, ja, welches Urteil. Er sagt eigentlich, die Praxis, natürlich bei Gott ist alles möglich und wir glauben das auch, aber die Praxis im Leben zeigt so, dass es fast ein etwas Unmögliches ist, ein Mensch, er sagt, die das geschmeckt haben, die erleuchtet gewesen sind, die die himmlische Gabe empfangen haben, zum Umkehr zu bewegen. Aber Geschwister, scheinbar sind die Menschen, die nie von Gott gehört haben, besser zu bewegen, wie wir gesehen haben als in dem Kapitel 3. Und sie glaubten an Gott. Und was tun sie? Und sie ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an, beide groß und klein. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche. Geschwister, eigentlich ist uns hier gezeigt, wie ein Mensch richtig Buße tut. Eigentlich ist das uns so gezeigt aus dem Beispiel von diesen Menschen. Als sie das hörten, glaubten sie an Gott. Und in dem Moment, Geschwister, kam über sie diese Sündenerkenntnis ihres Lebens bis zu diesem Augenblick. Und jetzt haben sie verstanden eigentlich, dass sie eigentlich böse Menschen sind, dass sie böse Werke haben, dass sie Sünder sind und das nicht so weitergehen soll. Und was tun sie? Sie ziehen aus ihre schönen Kleider und sie legen Säcke an. Das Gleiche tut auch der König. Er erniedrigt sich genauso. Er sagt jetzt nicht, oh, ich bin ja König, es ist ja nicht schön. Wie, was werden die Menschen sein? Geschwister, wenn ein Mensch reif ist zur Buße und Treue, wird er nicht schauen, was die Menschen sagen. Er wird nicht gucken, was die Menschen reden würden. Das Einzige, was vor seinen Augen sein und sein wird, er will gerettet werden. Er will nicht in 40 Tagen untergehen. Und sie tun das. Und früher war das so der Brauch eigentlich, wenn sie dann in Reue gewesen sind, wenn sie Gott zeigen wollten, ihre tiefe Demütigung, dann legten sie Säcke an. Es ist eigentlich ein Zeichen der tiefer Trauer des Menschen, dass er traurig ist für seinen Zustand. Und das ist eine echte Bekehrung, Geschwister. Es gibt heute auch viel Bekehrungen. Ich habe schon manchmal gehört, bekehren sich Menschen. Ich wäre froh und glücklich und bin froh und glücklich für jede einzelne Seele, die sich bekehrt. Aber Geschwister, wenn Sie diesen Weg der Menschen aus Ninive gehen, dann sage ich ja zu dieser Bekehrung. Dann glaube an diese Bekehrung. Dann werden wir auch eine Änderung des Herzens, der Gesinnung, der die Änderung des ganzen Wesens des Menschen erleben und sehen. Wenn sie gehen, der Weg der Menschen aus Ninive, wenn sie dann in tiefe Trauer verfallen für ihr Leben und wenn sie dann bildlich gesehen in Säcke gekleidet werden, wenn sie eigentlich von ihrem allem Stolz und allem Hochmut runterkommen und Buße tun. Und das heißt, auch der König tut so. Und er dann ließ ausrufen, dass eigentlich kein Mensch, kein Vieh, alles soll trauern, alles soll Buße tun, alles soll sich umkehren. Und was er sagt dann, noch in Vers 8, in zweiter Hälfte, und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalttaten seiner Hände. Dies Wort sagt doch aus, dass sie das hatten. Dass sie das hatten, aber sie wollten. Und der König, er ändert sich auch und er gibt einen Befehl aus. Er gibt einen Befehl, dass jeder soll sich halten, jeder soll sich tun und jeder soll sich umkehren. Geschwister, so kehrt ein Mensch um, so kehrt ein Mensch zurück zu Gott. Aber Geschwister, wie kann das heute passieren, dass die Menschen auch diesen Weg gehen? Es ist mir immer so schwer auf dem Herzen, dass man wenig so etwas erlebt, dass Menschen so auf diesem Wege zu Gott kommen. Menschen nehmen an Christus, Menschen entscheiden sich für Christus. Aber Geschwister, ein Mensch kann nicht ein Kind Gottes werden ohne Reue, ohne Buße, kann nicht. Und deswegen, so wie die Menschen in Ninive getan haben, So war es richtig. Und sie waren es wert, wenn ihr es sehen, sie waren es wert, dass ein Prophet ist zu ihnen gekommen in die Stadt. Merken wir, ja, wie Gott ihnen die Möglichkeit geschenkt hat. Und Gott hat gesagt, ich will ihnen noch einmal senden, einen Propheten. Und er soll ihnen predigen. Und sie waren es wert. Sie haben es angenommen. Sie haben es angenommen und taten Bußen. Aber sie taten Buße, diese Buße. Sie wussten ja nicht, dass sie gerettet werden. Sie wussten ja nicht, dass Gott dann diese Strafe wegnehmen werde. Und sie sagten es dann so, wer weiß, es könnte Gott gereuen und er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, sodass wir nicht umkommen. In dieser Hoffnung, die sie in sich hatten, indem sie glaubten an Gott, und ich glaube, Jona hat ihnen eine gute Predigt gebracht. Ich glaube, Jona hat ihnen die richtige Predigt, richtige Botschaft gegeben, dass sie verstanden, glaubten. Und aus dieser Botschaft haben sie erkannt, wenn sie glauben, wenn sie umkehren, da besteht doch eine Möglichkeit noch. Da besteht doch eine Möglichkeit, obwohl Jona hat gesagt, so, dass es wird noch 40 Tage, dann wird die Stadt umkehren. Und doch haben sie verstanden, es ist noch eine Hoffnung. Es ist noch eine Möglichkeit, dass wir noch vielleicht gerettet werden. Und sie sagten dann, in dieser Hoffnung glauben sie an Gott und tun Buße. Und wer weiß, vielleicht wird uns Gott gereuen. Und wir sehen, aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun. Und er tat es nicht. Geschwister, es sieht so aus, so wie Gott gewartet hätte, ja? So wie Gott gewartet hat. Und wir können sicher sein, dass Gott hat eigentlich das alles gesehen. Dass Gott das beobachtet hatte. Gott hat beobachtet, wie die Menschen reagierten, als Jona angefangen zu predigen. Wie sie dann zuhörten, wie sie dann gekommen sind. Und ich kann mir vorstellen, wie das gegangen ist. Es war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reise weit. Wie groß, können wir nicht sagen. Eins wissen wir, dass gab es keine 50-stöckige Häuser, wo die Menschen zusammenlebten. Es war eine große Fläche. Und doch ging das weiter. Es ging, die Menschen sprachen einer zum anderen, weißt du, da ist ein Prophet. Und er spricht von einem Gott und er spricht von einem Gericht. Es ging weiter und weiter. Und die Menschen glaubten und sie kamen zu Gott. Ich dachte an das, wie dieser Vater vom verlorenen Sohn gewartet hatte auf ihn, ja, wie er gewartet hatte. Der Sohn ist weggegangen. Der Sohn hat eigentlich, er ist auch einen Weg gegangen, der für ihn allein als gut schien, ja. Aber der Vater hat gewartet. Der Vater hat immer gewartet. Und aus dem, dass wir, wenn wir lesen, dass dieses Beispiel, wenn wir lesen, es heißt, dass der Vater ihn von Ferne sah. Es sagt doch uns aus, dass der Vater nicht zu Hause immer gewesen ist und nur gewartet, dass er immer Ausschau gehalten hatte. Er hat immer geschaut, ob mein Sohn doch vielleicht noch kommen wird. Er hat immer gewartet, Geschwister. Und einmal kam der Tag, wo er gesehen hat, mein Sohn kommt in Lumpen, aber er kommt. Und Geschwister, so wartet der Herr auch noch heute. Für jeden Menschen, er wartet, bis er kommt. Er will nicht, dass der Mensch untergehen möchte. Er will nicht, dass jemand verloren gehen möchte. Er wartet, bis jeder Mensch kommt. Wie viele Städte wie Nineveh gibt es heute, Geschwister? Und doch gibt es eine Ewigkeit. Wie viele Menschen gehen, leben wie die Menschen in Nineveh vor der Predigt? Und doch ist für sie Gnade bereit. Diese Gnade, mir ist die Gnade widerfahren. Doch ist sie bereit für sie noch heute, ja. Mancher Mensch weiß nicht, dass er vielleicht noch 40 Tage hat und lebt ein Leben für sich ohne Gott. Aber Geschwister, da die größte Strafe wird sein, unter allem in der Ewigkeit ohne Gott, ohne Licht, ohne einen freundlichen Blick, ohne Hoffnung, ohne Hoffnung für irgendwelche eine Erleichterung. Nichts, ohne das. Nur noch 40 Tagen, sagte Jona zu ihnen. Wo werden wir dann einmal erscheinen? Geschwister, haben wir diesen Frieden, seligen, gewissen Frieden mit Gott? Christus ist für alle Menschen gestorben und sein Opfer ist es wert, zu diesem Kreuz zu kommen. Sein Opfer ist es wert. Christus hat das verdient, dass alle Menschen zu ihm kommen, dass alle Menschen bekennen. Er will das nicht einfach so. Er, in dem allem will Christus nicht, dass wir einfach so. Christus hat ja noch bereitet. Christus hat noch den allen Menschen etwas bereitet für das. Aber dieses Opfer, das er gebracht hatte, das Opfer sind wir schuldig, auch dieses Opfer bringen. Ich selbst, wir alle, wir sind gegenüber Gott dieses Opfer schuldig. Mein Leben opfern für Gott. Mein Leben ganz ihm übergeben, ganz für ihn zu leben. Der Herr segne uns, möge das uns alles schenken. Amen.